Wirkliche Freude ist heute ein seltenes Gut. Spiegelt unser Leben genau die Freude von Jesus Christus wider? Da kommt ein glücklicher Mensch. Wie sehr wünschte ich, ich wäre wie er. Das ist oft der stille Gedanke von Menschen, wenn sie einen anderen Menschen sehen, der einfach wirkliche Freude ausstrahlt. Dieser oder ein ähnlicher Gedanke fällt neuen Mitgliedern der Gemeinde Gottes oft ein, wenn sie zum ersten Mal die Sabbate besuchen und die innige Freude und das offene, ansteckende Lächeln vieler Menschen in der Gemeinde sehen. So hatte es mir meine Mutter auch mal berichtet, dass die Leute in der Kirche so herzlich, so lieb und nett sind, ganz anders als die in der Welt. Ein herzlicher Enthusiasmus, eine energische "Lasst uns mit anpacken" Haltung, eine sympathische familiäre Wärme durchdringt die Versammlung, die gemeinschaftlichen Feste, die guten Zeiten und auch die schlechten Zeiten von Gottes Volk. Die Gemeinde Gottes hat eine klare Persönlichkeit. Gottes Wort verkündet, schlagen Sie mit mir auf Psalm 144 und lesen wir den Vers 15. Psalm 144, Vers 15. Ich lese das aus der Hoffnung für alle. Glücklich ist das Volk, das so etwas erlebt. Glücklich ist das Volk, dessen Gott der Herr ist. Aber sind wir glücklich? Sind wir von Herzen glücklich, dass wir ein berufenes, auserwähltes, gesegnetes Mitglied der Gemeinde sind, die Christus selbst errichtet hat? Warum gibt es unglückliche Mitglieder? Was ist mit den wenigen Ausnahmen von der Regel? Was ist mit dem mürrischen, grimmigen, nicht lächelnden, gemarterten Mitglied, das sich durch die Wege Gottes belastet fühlt? Was ist mit der Minderheit von Geschwistern, die nur abwarten und jedes kleine Problem hilflos in eine gewaltige Prüfung von unglaublichen Ausmaßen verwandelt? Wie reagiert Gott angesichts des Anblicks eines seiner gezeugten Kinder, das sich nicht wirklich über die großartige Fülle an körperlichen und geistigen Segnungen freut, die ihm zuteil wird? Die biblische Vorhersagen über das Unheil, das bald über den modernen Nationen Israels hereinbrechen wird, sind ernüchternd. Bald schauen wir uns nun mal um. Beachten wir die News, auch das Update. Lange ist es nicht mehr. In einer der detaillierten Prophezeiungen ist eine spezifische, deutliche Warnung enthalten, die sich nicht nur auf die gesamte Nation Israel beziehen kann, sondern genauso gut auf einzelne Mitglieder der Gemeinde Gottes. Schlagen Sie mit mir auf 5. Mose 28 und lesen wir die Verse 45 bis 48. Angefangen in Vers 45. Ich lese aus der Luther 2017. Alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und treffen, bis du vertilgt bist, weil du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorcht und seine Gebote und Rechte nicht gehalten hast, die er dir geboten hat. Und diese Flüche werden Zeichen und Wunder sein an dir und an deinen Nachkommen immer da. weil du dem Herrn, Vers 47, deinem Gott nicht gedient hast, mit Freude und Lust deines Herzens, obwohl du Überfluss hattest an allem. Und du wirst deinen Feinde, den der Herr gegen dich schicken wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und allerlei Mangel. Und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vertilgt hat. Oder ist es eine Pflicht, durch die wir uns kämpfen, weil es scheinbar von uns erwartet wird? Ist die Essensschlange, die Gemeinschaft beim Essen, Gemeinschaft bei den Freizeitaktivitäten am Laubhüttenfest nur eine weitere Unannehmlichkeit, die wir in Kauf nehmen? Oder machen wir es zu einer fröhlichen, angenehmen Gelegenheit, Gemeinschaft zu haben und anderen Geschwister, die um uns herum in der gleichen Schlange stehen oder an den Freizeitaktivitäten teilnehmen, näher zu kommen? Begrüßen wir jedes neue Gesicht am Sabbat, jetzt ist es schwer, mit einem herzlichen, freundlichen Lächeln? Oder sind wir so vertieft in die Probleme der Woche, in unser eigenes Selbstmitleid und in unser Desinteresse an anderen, dass neue Gesichter unbemerkt bleiben? Erinnern wir uns daran, dass wir beim Laubhüttenfest einen gewissen Aufschwung erlebt haben, eine familiäre Nähe, eine tiefe Freude, Seite an Seite mit vielen anderen Geschwistern zu stehen, während die aufsteigenden Klänge der singenden Stimmen Gott von seinem Thron erfreuten. Ich zumindest habe meistens eine Gänsehaut bekommen, wenn ich vorne stehen durfte beim Gesangsleiden. Oder haben wir abgewartet, ein wenig unsicher, darauf gewartet, dass die Abläufe der Versammlung vorbei sind und uns geweigert, überhaupt zu singen? Gottes Geist und Charakter ist freundlich, liebevoll, aufgeschlossen und positiv. Er ist gütig, vorsorglich, herzensgut und freundlich. Lesen wir über die überwältigende, positive, aufgeschlossene Persönlichkeit eines wahren Christen in 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7. Ich lese aus der Guten Nachricht. Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn andere Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt nie jemanden auf. In jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Wenn sie trotzig, freudlos, gleichgültig, leidend und griesgrämig sind, drücken wir eine ganz andere Haltung und Persönlichkeit aus, die nicht von Gott ist. Damit versetzt man Gott selbst einen herben Schlag. Diese Haltung macht unübersehbar deutlich, dass man Gottes kostbare, liebevolle, unvergängliche Wahrheit als eine große Last ansieht, an der man sich die Zähne ausbeißen und sie tragen muss. Die von Gott mit Bedacht vorgesehenen Prüfungen, die den Charakter für sein Reich vorbereiten sollen, betrachten sie wie ein Fluch. Möglicherweise sind sie ohne Absicht unzufrieden mit sich selbst, mit Gott. Eine erste Warnung. Wir wurden in eine unglückliche Welt hineingeboren. Vielleicht sind wir in einem unglücklichen oder in einem zerbrochenen Zuhause aufgewachsen. Geschwister in der Welt haben das Leid, den Schrecken und die Verzweiflung des Krieges vielleicht miterlebt. Der Durchschnittsmensch neigt heute, und das mit Recht, dazu, die schwarze Seite der Dinge zu sehen. Zunehmende Krankheiten rauben den Körpern Millionen von entkräfteten Menschen Gesundheit und Glück. Die Gesellschaft ist vollgestopft mit üblen und miserablen Problemen. Freude ist heutzutage ein seltenes Gut. Unsere Einstellung, unsere Lebensauffassung, unsere Emotionen und unsere Persönlichkeit sind von dieser Welt, aus der wir alle hervorgegangen sind, stark beeinflusst worden. Es ist sicher normal und verständlich, dass man vor der Bekehrung der Welt gegenüber feindselig und unzufrieden geworden ist. Wütend auf die Welt, unglücklich mit seiner Situation, seinem Beruf, seiner Familie und sich selbst. Vielleicht haben zu einem gewissen Grad auch wir uns aus dieser Gesellschaft zurückgezogen, die uns nichts als Kummer, Streit und Tränen gebracht hat. Mit Misstrauen betrachten wir das sich einlassen. Man wurde missmutig, in sich gekehrt und ausdruckslos. Ist diese Person wirklich untergegangen, sprich gestorben, als wir uns taufen ließen? Die Gefahr ist, dass manche von uns die Selbstgefälligkeit, Zurückgezogenheit, die Unzufriedenheit und das Misstrauen der Welt einfach in die Beziehung zu Gott selbst, zu der Gemeinde und zu den anderen Geschwistern übertragen haben. Das ist falsch. Es kann einem nur schaden und das Werk Gottes behindern. Der Charaktereigenschaft von Gottes Volk: Gott hat uns buchstäblich aus dem Sündenpfuhl dieser Gesellschaft herausgefischt, um Teil der glücklichsten, herzlichsten, freudigen und dynamischen Gemeinde der Welt zu werden. Schlagen Sie mit mir auf Matthäus 5 und lesen wir den Vers 12. Matthäus 5, Vers 12 aus der Luther 2017. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Dies wies Christus und seine Jünger an. Lesen wir auch Vers 16, im gleichen Kapitel Matthäus 5. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Unseren Vater im Himmel. Sind wir denn ein Licht? Leuchtet unser Licht hell, wärmt und strahlt es andere um uns herum und in der Gemeinde Gottes an? Oder ist unser Licht schwach, flackernd, unruhig und am Rande des Erlöschens? Oder brummt es sogar laut? Beteiligen wir uns. Unglückliche Mitglieder sind ausnahmslos unbeteiligte Mitarbeiter. Das ist die Person, die zu schüchtern, zu befangen, zu müde oder zu beschäftigt ist, um sich einzubringen und mitzumachen. Er oder sie denken sich viele, viele Ausreden aus, warum er oder sie nicht an den Freizeitaktivitäten oder der Gemeinschaft mit anderen Mitgliedern teilnehmen kann. Oh, da fallen viele ein. Begreifen wir, dass Gottes Kirche keine unsinnige Aktivitäten befürwortet, die unsere Zeit unnötig in Anspruch nehmen. Gott hat im Rahmen seiner Kirche ein ausgewogenes Maß an gesellschaftlicher Freizeitgestaltung vorgesehen. Neben den wichtigen geistlichen Charakterbildung wie Bibelstudien und Predigten. All das hat oder sollte einen wichtigen Platz in unserem Leben haben. Eine aktive, engagierte Beteiligung an den Aktivitäten, die Gott durch seine Gemeinde ermöglicht, wird eine ausgeglichene, positive, glückliche Lebenseinstellung schaffen. Beachten wir Gottes Gebot im Psalm 149 und lesen wir Vers 2 und 3. Psalm 149, Vers 2, wiederum aus der Luther 2017. Israel freue sich seines Schöpfers. Die Kinder Zions seien fröhlich über ihren König. Vers 3, sie sollen loben seinen Namen im Reigen, mit Pauken und Harfen sollen sie ihm spielen. Im Reigen, mit Pauken und mit Harfen. Eine schöne, sanfte Musik. Beachten wir auch Vers 1 im selben Kapitel. Mit der Überschrift Zion, lobe den Herrn. Halleluja! Singt dem Herrn ein neues Lied. Die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben. Die Fakten sind jedoch einfach folgende. Die in der Regel geplagten Geschwister meiden gerade die Bereiche strikt, die ihnen helfen würden, um glücklich zu werden. Einzelgänger sind niemals glücklich in der Welt und sie sind nicht glücklich in der Gemeinde. Man muss inbrünstig beten. Es ist lebensnotwendig. Ohne Gebet werden wir nicht wachsen. Wir müssen hart, wirklich hart arbeiten. Natürlich ist intensives Studium eine echte Notwendigkeit. Aber es gibt noch mehr. Man sollte auch gut mitmachen. Erlernen den Umgang mit anderen. Eine Voraussetzung für das Ältestenamt in der Gemeinde Gottes ist, dass ein Mann zur Gastfreundschaft bereit ist. Lesen wir 1. Timotheus 3, Vers 2. Diesmal aus der Schlachter. Als Überschrift: Voraussetzung für den Dienst der Aufseher, der Ältesten in der Gemeinde. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein. Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich und fähig zum Lernen. Fähig zum Lernen. Nicht resistent. Wenn eine Möglichkeit besteht, beherbergen wir gelegentlich andere Geschwister in unserem Haus, sich einbringen, sorgen auf diese Weise für ein ausgewogenes Verhältnis. Dienen wir den Geschwistern? Es gibt noch andere Blockaden auf dem Weg, zum Glück, die niedergerissen werden müssen. Die unzufriedene Gesellschaft, die uns umgibt, basiert auf Selbstsucht, auf Gier und auf Egoismus. Die Menschen fokussieren Körper und Geist auf das erfahrungsmäßige Selbst, pflegen das Ego, nimm, aber gib nicht. Können solche Menschen wirklich in der Kirche Gottes existieren? Ist vielleicht die Unfähigkeit, sich wirklich zu öffnen, um sich selbst das Leben, das Zuhause, die Freizeit mit anderen zu teilen, ein großer Teil des Grundes für die Probleme mit der Gesinnung und die innere Einsamkeit, die auftritt? Als Christus sich in der Nacht vor seinem Tod niederkniete und seinen Jünger die Füße wusch, richtete er einen Dienst von höchster Demut ein. Er stellte sich selbst als einen Diener aller Geschwister dar. Aus seinen Knien vor den Jüngern erklärte er, schlagen Sie bitte mit mir auf, Johannes 13, und lesen wir die Verse 16 und 17. Johannes 13, Verse 16 und 17 aus der Luther 2017. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Gesandte nicht größer, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr. Ah, es geht weiter. Wenn ihr es tut. Selig seid ihr, wenn ihr es tut. Hier ist eine erstaunliche Wahrheit, die echtes Glück schafft. Eine lebendige geistliche Wahrheit, die funktioniert. Wenden wir sie an, dienen wir den Brüdern, sind wir in einer permanenten, dauerhaften Fußwaschungshaltung gegenüber jedem Mitglied der Gemeinde Gottes oder tun wir dies nur einmal im Jahr bei der Fußwaschung? Überprüfen wir uns selbst. Wann haben wir das letzte Mal wirklich mit angepackt, um einem Bruder zu helfen? Haben wir es zu unserer Aufgabe gemacht, einem Bruder, der niedergeschlagen ist, zu ermutigen und zu motivieren? Oder sind wir immer auf der Nehmerseite? Sind wir ein Nehmer oder ein Geber? Echtes Glück kann niemals in einem von selbst beherrschten Umfeld wachsen und gedeihen. Entwurzeln wir das Eigeninteresse durch Dienen, zerschlagen wir den Griff, den die Selbstsucht hat, indem wir uns zu geeigneten Zeiten auf die Geschwister und auf andere in der Umgebung zubewegen. Erinnern wir uns an die Ermahnung Christi in Apostelgeschichte 20, Vers 35. Apostelgeschichte 20, Vers 35. Ich möchte da nur auf den letzten Satz eingehen. Geben ist seliger denn nehmen. Dies ist eine wichtige Lehre, die wir alle erlernen können. Fangen wir jetzt an zu dienen. Es ist ein lebenswichtiger Schlüssel zum Glück. Beten wir um Freude. Kurz vor seinem Tod, als letzten Stunden seines Lebens vorübergingen, sagte Christus in Johannes 15, Vers 11, Johannes 15, Vers 11, wiederum aus der Luther 2017, Johannes 15, Vers 11, das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Er bezog sich damit auf ein göttliches Wort, durch das seine ausgehende, warme, freudige und glückliche Persönlichkeit auf übernatürliche Weise in den Geist der Mitglieder seiner Gemeinde eingepflanzt werden konnte. Passen wir in dieses Bild. Christus sagte voraus, dass die wahre Kirche aus Menschen bestehen, die die Persönlichkeit ausstrahlen würde, die er als Mensch hatte. Als Mensch inspirierte und begeisterte Christus seine Jünger ständig durch seine uneingeschränkte Kraft und Begeisterung. trotz der schweren Verantwortung, die er auf seinen Schultern trug, und trotz der vielfältigen Prüfungen, denen er sich stellen musste, sprudelte seine Persönlichkeit vor Freude darüber, dass er den Menschen dienen und einen so großen Beitrag zum großen Plan seines Vaters leisten konnte. Christus war kein Egoist, der sich missmutig in einer Höhle in den judäischen Hügeln versteckte. Er ergriff Gelegenheit, um zu tanzen, zu singen und sich in der Gesellschaft zu freuen. Er mischte sich fröhlich unter seinen Mitmenschen. Seine aufgeschlossene Sorge und sein Interesse für die Menschen brachten die ursprünglichen Apostel zuweilen in Verlegenheit, wenn sie sich nachtragend, bedenklich und schroff werden ließen. Jesus Christus war zweifellos der glücklichste Mensch, der je gelebt hat. Beachten wir die Aufforderung des Paulus in Philipper 2, die Verse 2 bis 5. Philipper 2, und lesen wir die Verse 2 bis 5. Ich habe es aus der Neuen Genfer entnommen und werde es auch so vorlesen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Vers 5, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Die Persönlichkeit der Gemeinde Gottes, die wir uns angeeignet haben, hoffentlich, ist nichts anderes als das Wesen und die Persönlichkeit Christi selbst, der immer noch lebt und auf wunderbare Weise durch den gemeinsamen Leib, die Gemeinde, die er aufgebaut hat, ausströmt. Wann haben wir zuletzt um die Freude als eine einzelne, spezifische Frucht gebetet? Haben wir vor einer kirchlichen Veranstaltung jemals darum gebeten, dass die Liebe, die Freude, die Begeisterung Christi durch uns wiedergespiegelt wird? Haben wir darum gebetet, dass die selbstlose, dienende Liebe Christi seine Liebe in uns, dem natürlichen, nicht selbstgefälligen Eigennutz entgegenwirkt, den wir alle bis zu einem gewissen Grad zeigen? Haben wir schon einmal ausdrücklich darum gebeten, dass sich der Eifer und die Kraft Christi, seine Wärme, während dem Fest ausbreitet? In 4 Monaten circa werden wir das Laubhüttenfest halten. Christus möchte mehr als alles andere voll und ganz in uns leben. Beachten wir die Anweisung in Lukas 11, die Verse 9 bis 13. Lukas 11, die Verse 9 bis 13. Diesmal aus der Menge Bibel. So sage, denn auch ich euch, bittet so wird euch gegeben werden. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird man euch auftun. Denn wer da bittet, empfängt, und wer da sucht, findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo wäre aber unter euch ein Vater, der seinem Sohne, wenn er ihn um Brot bittet, einen Stein reiche? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, wird er ihm stattdessen wohl eine Schlange reichen? Vers 12. Oder auch einen Skorpion statt eines Eies. Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, Herr, Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Gewiss, einige von Gottes Volk sind von Natur aus schüchtern und zurückhaltend, vielleicht unerfahren in den gesellschaftlichen Umgangsformen. Gott hat die Schwachen in dieser Welt berufen. Wir sind nicht selten das Herauskommen aus schlechten Verhältnissen und falschen Umgebungen. Aber es ist kein Grund, so zu bleiben. Gott bietet ein Gegenmittel, das wirkt. Bitten wir um Leidenschaft, bitten wir um Wärme, bitten wir Gott, dass er uns zum Lächeln verhilft. Bitten wir darum, dass diese vom Geist gegebene Fähigkeit und Charaktereigenschaft durch uns hindurchfließen. Auf diese Weise werden wir anfangen, viel glücklicher zu sein, als wir es je waren. Und es wird Gottes Glück in uns sein, die wahre Charaktereigenschaft des Volkes Gottes. Denken wir daran, dass das Reich Gottes bald da sein wird. Es wird eine Zeit des weltweiten Jubels, des Friedens, des Glücks und der Freude sein. Denken wir auch daran, dass nur diejenigen, die jetzt in Gottes Kirche glücklich sind, die ganze Menschheit lehren werden, dann glücklich zu sein. Jetzt möchte ich noch eine letzte Bibelstelle aufnehmen, auch von Herrn Mike Richter, vorgeschlagen in Offenbarung 13, Vers 11. Und möchten wir dies noch einmal lesen als letzte Bibelstelle. Die scheint doch schon ganz schön wichtig zu sein. Offenbarung 3, Vers 11, wenn wir dies alles getan haben. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nimmt.